Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Kindesmisshandlung. Ihr habt es vielleicht im Titel auch schon gelesen. Und zwar geht es um den Fall Carolina. Den kennen vielleicht auch einige von euch. Der wurde sich auch von mehreren von euch Zuhörerinnen und Zuhörern schon gewünscht. Und bevor wir mit dem eigentlichen Fall und dem Thema Kindesmisshandlung starten, möchte ich tatsächlich sagen, dass ich tatsächlich unangenehm überrascht war davon, wie normal Gewalt an Kindern schon immer gewesen ist und bis heute immer noch ist. Denn was ich gar nicht wusste, war, dass tatsächlich Mord an Kindern in der Vergangenheit in manchen Kulturkreisen ein akzeptiertes Mittel gewesen ist, um Bevölkerungszahlen zu regulieren oder Kinder mit Geburtsfehlern einfach umzubringen.
Gab es nicht auch mal, also ich weiß nicht, ob das jetzt hier Fake News sind, aber gab es nicht auch zum Beispiel, fällt mir ein, irgendwie in China, man nur zwei Kinder haben durfte eine Zeit lang oder immer noch, das weiß ich gar nicht. Und weil man gerne Jungs haben wollte, wurden teilweise die Mädchen getötet.
Ja, es war diese Ein-Kind-Politik. Genau,
ja.
Das ist aber noch gar nicht so lange her, wie man wollen würde, dass es lange her ist.
Ja, aber das gab's, ne? Ja. Nicht, dass ich mir, weil ich dachte mir gerade so, da war doch was mit in China mit diesen, dass da eben die Mädchen getötet wurden, weil dann die Familien zum Beispiel einen Jungen haben wollten und
ja.
Weil ja nur ein Kind erlaubt war.
Allerdings nicht nach der Geburt, sondern die wurden, soweit ich weiß, vorher schon abgetrieben.
Ach so. Ja, okay, das ändert. Nein, ja. Also doch, es ändert schon. Also es ist nicht, macht es vielleicht nicht gut, aber es ist noch was anderes.
Tatsächlich war es früher noch mehr als heute verbreitet, dass man gesagt hat, Kinder sind weniger wert als Erwachsene und Kinder haben weniger zu sagen im Sinne von, es ist weniger wichtig, ob sie Schmerz empfinden als bei Erwachsenen. Und ja, also ich fand es total erschreckend tatsächlich, dass zum Beispiel in Deutschland die Anwendung von Gewalt zur Kindererziehung erst seit dem Jahr 2000 illegal ist. Also vorher war es legal, sein Kind zur Erziehung auch körperlich zu züchtigen, also zu schlagen. Es hat mich irgendwie auf der einen Seite überrascht, weil ich irgendwie gedacht hätte, dass es schon länger illegal ist. Und auf der anderen Seite hat es mich irgendwie nicht überrascht, weil auch Vergewaltigung in der Ehe noch nicht so lange illegal ist, wie ich mir wünschen würde, dass es lange illegal ist.
Das dachte ich mir nämlich gerade auch so, okay, 2000 hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber dann ist ja, also es war ja in den 90er Jahren, dass Vergewaltigung in der Ehe erst illegal wurde. Also da sind wir ja auch so spät dran gewesen, dass es mich auch nicht überrascht, dass es erst ab 2000 illegal war. Aber es überrascht mich auch in dem Sinne nicht so sehr, weil ich meine, würdest du in irgendein Restaurant gehen, in irgendeine Kneipe und dann mal einfach random die Leute fragen, die halt gerade da stehen, ob zum Beispiel so ein Po-Klatscher okay ist, würden ganz viele dir wahrscheinlich sagen, ja, natürlich, manchmal ist das nötig.
Ja.
Also ich meine, das ist ja auch immer noch ganz doll in den Köpfen drin, auch dass so Po-Klatscher zum Beispiel gar nicht dazugehören, obwohl das natürlich genauso dazu zählt zu körperlicher Gewalt, wie zum Beispiel eine Ohrfeige.
So ein Klaps auf den Po, das ist ja auch keine Gewalt. Da habe ich ja nicht wirklich zugeschlagen.
Ja, aber genau das denken die Leute.
Ich weiß, es ist genau das.
Oder einige kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn du in so eine Kneipe gehen würdest und fragen würdest, natürlich wahrscheinlich auch abhängig vom Alter, aber ich meine natürlich die älteren Menschen, die kennen das dann, die sind ja dann eher damit aufgewachsen, dass das normal ist und dass das keine Gewalt ist und dass das Kind am Ende das Beste fürs Kind ist. Aber ich glaube, dass da schon viele Leute sagen würden, ja,
zum gewissen Grad?
Tatsächlich lag das ganz lange an der Vorstellung, dass Eltern der Meinung waren, dass Kinder ihr Eigentum sind und sie deswegen das Recht haben, mit ihrem Eigentum zu tun, was auch immer man selber für richtig hält. Und sie es an vielen Stellen gerechtfertigt gesehen haben, diese Kinder mit sehr strenger Hand zu erziehen und eben auch mit Gewalt zu erziehen. Und in der professionellen Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema Kinderschutz und Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung hat es tatsächlich durch den US-amerikanischen Pädiatrieprofessor Campbell das allererste Mal quasi eine Professionalisierung dieses Themas gegeben, der einen Vortrag über The Battered Child Syndrome gehalten hat. Also eine Auseinandersetzung mit dem Thema Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung, weil er quasi das erste Mal beschrieben hat, was eine solche Art von Erziehung eigentlich mit Kindern macht und wie sich das auf das Verhalten und später auch auf die Persönlichkeit von Erwachsenen auswirkt, wenn das tatsächlich passiert. Und in den 60er Jahren war das Schlagen von Kindern bei der Mehrheit immer noch vollkommen normal und auch das Zuschlagen mit einem Rohrstock war in den 60er Jahren auch noch normal. Ja. Also ich erinnere mich auch daran, dass meine Großeltern mir das erzählt haben, dass sie in der Schule auf jeden Fall mit einem Rohrstock geschlagen wurden. Ja. Und das vollkommen normal war.
Oder Kochlöffel, erinnere ich mich auch an Geschichten, wo mit dem Kochlöffel zum Beispiel auf die Finger geschlagen wurde oder sowas.
Mhm. Und tatsächlich wurde die Prügelstrafe auch erst 1973 abgeschafft. In Bayern übrigens erst 1980. Die guten konservativen Bayern. Und das Recht, also dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben, also dass nicht nur Prügelstrafe verboten ist, sondern sie ein Recht haben auf gewaltfreie Erziehung, gibt es erst seit November 2000 im Paragraph 1631 im BGB. Die allgemeine Definition von Kindesmisshandlung wird durch ganz unterschiedliche Wissenschaftler, publizierende Personen oder andere Menschen aus der Scientific Community publiziert. Ich habe mich jetzt mal an Leb et al. Orientiert, die das Thema Kindesmisshandlung wie folgt definieren. Kindesmisshandlung ist jede Form einer Handlung oder Unterlassung der Eltern oder anderer Sorgeberechtigter, die in einer Schädigung, einer potenziellen Schädigung oder in der Gefahr einer Schädigung des Kindes resultiert, auch wenn diese Schädigung nicht beabsichtigt war. Unter Handlung ist in diesem Zusammenhang der physische, sexuelle und psychische Missbrauch zu verstehen und mit Unterlassung ist die physische, emotionale, medizinisch-zahnmedizinische, erzieherische Vernachlässigung sowie keine adäquate Beaufsichtigung und die Exposition gegenüber einer gewalttätigen Umgebung gemeint. Das bedeutet also, dass Kindesmisshandlung nach dieser Definition immer dann vorliegt, wenn Kinder entweder auf körperlicher, psychischer oder sexueller Art und Weise misshandelt werden, also tatsächlich etwas mit ihnen gemacht wird, oder wenn etwas nicht gemacht wird in Hinsicht auf physische, emotionale, medizinisch-zahnmedizinische, erzieherische Pflichten oder Aufgaben. Wenn ich also mein Kind, wenn es krank ist, nicht zum Arzt bringe, obwohl es medizinische Versorgung bräuchte, dann ist das nach dieser Definition genauso Kindesmisshandlung, wie wenn ich meinem Kind eine Ohrfeige gebe.
Ja, oder wenn ich mein Kind irgendwie den ganzen Tag alleine zu Hause lasse, ohne irgendwie danach zu gucken und ohne irgendwie jemanden zur Erstbeaufsichtigung zu haben, ist es dann genauso Kindesmisshandlung, wie du jetzt gerade gesagt hast.
Ja. Ja. Also es gibt unterschiedliche Formen. Was ich tatsächlich spannend fand, ist der Aspekt, dass Kindesmisshandlung auch dann vorliegt, wenn ich mein Kind in einer Umgebung lasse, die für das Kind, also die gewalttätig ist und die für das Kind potenziell gefährlich ist. Das bedeutet, dass wenn ich mein Kind in einer Umgebung lasse, in der beispielsweise Gewalt an der Tagesordnung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bin mit einer sehr gewalttätigen Person und mein Kind regelmäßig den Gewaltausbrüchen dieser Person ausgesetzt ist. Und das muss nicht mal heißen, dass die Person mein Kind schlägt, sondern es reicht, wenn die Person beispielsweise mich schlägt und mit der Faust gegen die Wand schlägt und mein Kind das sieht. Das zählt nach dieser Definition schon als Kindesmisshandlung.
Obwohl ich das irgendwie auch ein bisschen, an der Stelle auch irgendwie so ein bisschen schwierig finde,
Weil nehmen wir ja zum Beispiel solche Fälle, wie zum Beispiel, wenn wir darüber gesprochen haben, dass sie häusliche Gewalt zum Beispiel, wo ja die Frauen mit ihren Kindern dann teilweise da in diesen Beziehungen feststecken und keinen Ausweg sehen und da wirklich ja auch quasi feststecken und da auch Opfer sind, dann würde es ja bedeuten, dass diese Frauen ihre Kinder aktiv dadurch misshandeln, dass sie ja in dieser misslichen Lage sind und da nicht rauskommen.
Es ist eine Form von Vernachlässigung in dem Fall. Ja, weil sie die Pflicht vernachlässigen, ihrem Kind eine Umgebung zu bieten, nach dieser Definition wohlgemerkt. Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern nach dieser Definition bedeutet es das, weil sie ihrem Kind nicht die Möglichkeit geben, in einem gewaltfreien Umfeld aufzuwachsen.
Ja. Naja, aber ja, es ist die Definition. Also zum einen finde ich das irgendwie schwierig, weil ich mir denke, okay, es gibt aber auch Menschen, die sehen da keinen Ausweg und die kommen da ja selbst nicht raus. Aber zum anderen, wenn du ein Kind hast, hast du ja, egal was mit dir gerade in dem Moment ist, du hast die Pflicht, dafür zu sorgen, dass diesem Kind gut geht. Und damit liegt natürlich die Pflicht dann bei eben, wenn wir dann eben dieses Szenario haben von irgendwie Mutter und ihr Kind werden von dem neuen Partner, sie wird von dem neuen Partner geschlagen, ist es ja eigentlich auch ihre Pflicht, dann zu gucken, okay, wenn sie schon nicht für sich es schafft, rauszugehen, dann eben für das Kind, was ja auch oft passiert. Also wenn wir zum Beispiel diese Fälle angucken, waren ja oft dann die Kinder eben der ausschlaggebende Punkt, dass die Frauen zum Beispiel gesagt haben, jetzt reicht's.
Ja, und ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich zwar die Seite der betroffenen Person, die unter der häuslichen Gewalt leidet, nachvollziehen kann, aber ich tatsächlich der Meinung bin, wenn du das zulässt, dass dein Kind in einem solchen Environment aufwächst, dann ist das Kindesmisshandlung. Weil du zulässt, dass dein Kind in einer Umgebung aufwächst, in der dein Kind regelmäßig mit Gewalt konfrontiert ist, in der es Angst hat, in der es sich nicht sicher fühlt, in der es sich nicht beschützt fühlt. Und die Folgen, die daraus resultieren für dein Kind im Erwachsenenalter, für diese Folgen hast du die Verantwortung zu tragen.
Ja, klar. Nee, das auf jeden Fall meine ich ja. Also die hat ja dann, also in diesem Szenario hätte die Mutter ja dann die Pflicht zu gucken, dass es dem Kind gut geht. Und das macht sie dann ja nicht, indem sie sich eben einen Partner aussucht, der eben dann gewalttätig ist und dann nicht geht. Obwohl da eben dieses Können ja noch irgendwie, das stört mich daran so ein bisschen. Aber trotzdem bin ich der gleichen Meinung wie du, was das angeht.
Ja.
Ambivalent.
Also es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Kindesmisshandlung und es teilt sich eben auf in diese beiden Bereiche. Es gibt sind das Formen von Kindeswohlgefährdung, nennt man das auch. Und da gibt es eben als Unterkategorie einmal das Thema Missbrauch und einmal das Thema Vernachlässigung. Also Missbrauch im Sinne von ich tue etwas und Vernachlässigung im Sinne von ich tue etwas nicht, das ich tun müsste. Mhm. Und das fällt damit rein. Wir laden euch aber gerne auf Instagram mal so Tabellen hoch, in denen ihr schauen könnt, was nach Definitionen aktuell zur Kindesmisshandlung zählt. Weil da zum Beispiel auch so Sachen drin sind, wie wenn ich während der Schwangerschaft Alkohol oder Drogen konsumiere. Oder auch so Sachen wie, dass ich nicht darauf achte oder meinem Kind nicht ermögliche, ausreichend zu schlafen. Also auch Sachen, über die man vielleicht im allerersten Moment gar nicht so nachdenkt, die das Kind aber aktiv gefährden.
Jetzt haben wir zu Beginn ganz viel über Kindesmisshandlung gesprochen und was ist Kindesmisshandlung, dass es Vernachlässigung, sowohl Vernachlässigung als auch die Misshandlung an sich ist. Wie immer haben wir natürlich aber auch einen Fall für euch dabei, nämlich eben den Fall, den ihr euch so häufig ja schon gewünscht habt. Es ist tatsächlich mal wieder so, dass ich den Fall nicht kenne und Babsi ihn vorbereitet hat. Von daher bin ich sehr gespannt. Ich nehme mal an, eine fette Triggerwarnung zu Beginn.
Ja.
Also dicke Triggerwarnung, es geht um Kindesmisshandlung. Ich nehme mal an, nicht auf die seichte Art, obwohl es gibt es überhaupt eine seichte Art dabei. Aber auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Wie immer achtet auf eure Emotionen. Sollte es zu viel werden, überspringt ihr den Fall. Und ansonsten bin ich gespannt, was du jetzt berichtest.
April 21, 2005. Landgericht Memmingen. Wütendes Gemurmel erklingt aus den hinteren Publikumsreihen des Verhandlungssaals. »Das ist ein Skandal«, schreit eine der Zuschauerinnen. »Das war Mord«, fügt eine andere hinzu. Viele der Anwesenden schütteln die Köpfe. Sie denken, was Michael Zokos Jahrzehnte später als Buchtitel schreiben wird. »Deutschland misshandelt seine Kinder«. Doch das Urteil im Fall Carolina ist gefallen. Auf der Anklagebank des Gerichts sitzt die 26-jährige Saneta C. und ihr 31-jähriger Lebensgefährte Mehmet A. Beide wurden soeben zu Haftstrafen verurteilt. Die dunkelhaarige junge Frau mit den schwarz geschminkten Augen und den markanten Gesichtszügen schweigt, als sie das Urteil erfährt. 5,5 Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Misshandlung Schutzbefohlener. Ihr Ex-Freund Mehmet A. wird wegen desselben Vergehens, aber verminderter Schuldfähigkeit, zu einer gemischten Strafe verurteilt. 10 Jahre und 3 Monate Gefängnis sowie eine Unterbringung in der forensischen Psychiatrie, urteilt das Memminger Landgericht. Laut Gutachter liegen eine schwere seelische Abartigkeit und sadistische Züge vor. Zahlreiche Vorstrafen hat der junge Mann bereits in seinem Register stehen, Körperverletzungen und Gewaltdelikte, 16 Therapieversuche, alle bislang ohne Erfolg. Der Vorsitzende Richter Götz Helms gibt zu Protokoll, eine Tötungsabsicht sei nicht nachweisbar gewesen. Mehmet Akul sei aber dennoch potenziell gefährlich für die Allgemeinheit. Daher solle er nach 3 Jahren Gefängnis auf unbegrenzte Zeit in der forensischen Psychiatrie untergebracht werden. Sein Verteidiger Georg Zengerle gibt zu Protokoll, es handle sich bei dem Gerichtsurteil um einen Erfolg. Wichtig sei nun, dass Akul schnell mit der Therapie beginne, um aufzuarbeiten, dass durch seine verkorkste Vergangenheit ein unschuldiges Kind mit dem Leben bezahlte. Sanetas Verteidiger hat vor Gericht von einer moralischen Mitverantwortung gesprochen, forderte aber einen Freispruch für seine Mandantin. Eine Forderung, die bei dem Publikum zu empörtem, ungläubigem Gelächter führt. Als die Angeklagten, die Anwälte, Richter und das Publikum den Saal schließlich verlassen, herrscht Entsetzen über das milde Urteil. Entsetzen darüber, dass das Gericht einen Tötungsvorsatz nicht erkennen kann. Entsetzen darüber, dass die 3-jährige Carolina nach den brutalen und extrem gewaltsamen Verletzungen, die zu ihrem Tod führten, nun nicht einmal vor Gericht Gerechtigkeit erfährt. Der zuständige Staatsanwalt kann das nicht so stehen lassen und legt umgehend Revision ein. Nur wenige Monate später wird der Fall am 13. Dezember dann durch den ersten Strafsenat des Bundesgerichtshofs aufgehoben und an das Landgericht München II zurückverwiesen. Dieses rollt den schrecklichen Fall von Carolinas Tod erneut auf und setzt im folgenden Prozess alles daran, dass in diesem Prozess tatsächlich Recht gesprochen wird. Saneta C. wird 1979 in Polen geboren. Nach ihrer Schulzeit führt sie ein unruhiges Leben und arbeitet erst in Polen, dann in Deutschland im Rotlichtmilieu. Schon mit 14 beginnt sie regelmäßig Alkohol zu konsumieren. Als sie beginnt, als Prostituierte zu arbeiten, nimmt sie auch Marihuana, Ecstasy und Kokain. Mit 21 wird sie schließlich von ihrem vergebenen, 15 Jahre älteren Zuhälter ungewollt schwanger. Am 6. Dezember 2000 kommt dann die kleine Carolina auf die Welt. Schon früh lässt Saneta ihre kleine Tochter bei anderen Bezugspersonen, wie etwa ihrer Mutter. Eine Bindung zwischen den beiden existiert nur sehr eingeschränkt. Zärtlichkeiten zwischen Mutter und Tochter gibt es kaum. Wenn Saneta mit ihrer kleinen Tochter interagiert, dann nur durch Ignoranz, Schreien oder gelegentliche Ohrfeigen. Die kleine Carolina ist fast 3 Jahre alt, als ihre Mutter und Mehmet A. sich im November 2003 kennenlernen. Die 3 ziehen gemeinsam bei Sanetas Mutter ein, doch der wird es schnell zu viel. Die Beziehung zwischen Saneta und Mehmet ist geprägt von Wut, Geschrei und Gewalt. Mehmet hat seine Gefühle genauso wenig im Griff wie Saneta. Nach einem Streit zwischen den beiden Erwachsenen zertrümmert er mit dem Kopf einen Spiegel, woraufhin Sanetas Mutter die Reißleine zieht und ihre Tochter, deren Lebensgefährten und ihre kleine Enkeltochter aus ihrer Wohnung wirft. Die kleine Familie zieht vorübergehend in das Einfamilienhaus eines Bekannten von Mehmet und versucht dort, sich als Familie zu finden. Doch immer häufiger eskalieren die Streitigkeiten zwischen Sanita und Mehmet. Immer wieder schreien sie sich an. Immer wieder ohrfeigt Mehmet die junge Frau. Dennoch bleiben sie weiter zusammen, verbringen ihre Tage damit, lange auszuschlafen, fernzusehen und gegen Nachmittag Alkohol zu trinken und auf dem Sofa zu liegen. Die kleine Carolina spielt derweil allein in ihrem Zimmer. Immerhin wollen beide Erwachsenen von ihr, dass sie so wenig wie möglich stört. In den Wochen darauf zeigt Carolina jedoch immer öfter störendes Verhalten. Sie möchte mittags nicht einfach schlafen gehen, braucht abends zu lange zum Einschlafen und krabbelt nochmal aus dem Bett. Sie isst das Mittagessen zu langsam oder hat sonstige, typisch kindliche Verhaltensweisen, die insbesondere Mehmet immer wieder zur Raserei bringen. Er beschließt, dass es wohl keine andere Möglichkeit gibt, Carolina zur Raison zu treiben, als sie für ihr Fehlverhalten zu bestrafen. Am 1. Januar 2004 beginnt er damit, das kleine Mädchen für falsche Handlungen massiv zu maßregeln. Als die Dreijährige am 1. Januar mit ihren Buntstiften das herumliegende Papier in der Wohnung bemalt, rastet Mehmet das erste Mal aus. Er schleift sie in einen unbeheizten Raum, die sogenannte kalte Kammer, und schlägt dem Kind so lange mit einem Holzstab auf beide Finger, bis dieser zerbricht und die Finger des schreienden Mädchens rot angelaufen und geschwollen sind. Dann zwingt er sie, nur mit einem T-Shirt und einer Strumpfhose bekleidet, bei geöffnetem Fenster und Minustemperaturen in dem Raum stehen zu bleiben. Sie darf sich nicht setzen, sich nicht bewegen, sich nichts anziehen. Erst nach einigen Stunden holt er das kleine Mädchen wieder zurück in die normal beheizte Wohnung, cremt ihre Hände ein und verbindet sie. Nur einen Tag später bestraft er sie erneut. Als Carolina mit den umherliegenden, gefüllten Methadonflaschen spielt, erhitzt er den Plastikverschluss einer Flasche, packt die am Unterkörper nackte Carolina im Nacken, drückt sie mit dem Gesicht in eine Matratze und verbrennt sie mit der heißen Spitze des Verschlusses an Po und Oberschenkeln. Während Carolina schreit, sich wehrt und versucht zu entkommen, hält Sanita ihre Tochter erbarmungslos mit beiden Händen fest, damit sie den Verbrennungsverletzungen nicht entkommen kann. An einem anderen Tag zwingt Mehmet das Kind, sich mit dem Bauch auf den Boden zu legen. Dann schlägt er mit einem Ledergürtel auf das entblößte Kind ein, so lange, bis sich auf Carolinas Rücken und Kniekehlen 6 dunkelrote Striemen abzeichnen. Mehmet schlägt das Mädchen so sehr, dass sie nicht mehr laufen, nur noch robben kann. Dabei brüllt er: Das Kind muss weg, wegen dem Bastard passiert noch eine Katastrophe. Als Sanita ihm daraufhin droht, ihn zu verlassen, entschuldigt er sich, cremt die Kleine ein und bandagiert ihre Verletzungen. Doch damit hört das Grauen nicht auf. Mehmet schlägt die Dreijährige. Er schlägt so fest in ihr Gesicht, dass sie mit dem Kopf gegen die Wand prallt und zusammenbricht. An einem weiteren Abend holt er das zitternde kleine Mädchen nach Stunden aus der kalten Kammer, schlägt ihr mit dem schnurlosen Telefon ein paar Mal gegen den Kopf und boxt ihr danach so heftig gegen den Hinterkopf, dass sie mit der Stirn auf die Kommode knallt. 4-mal hintereinander schlägt er so hart zu, bis das wehrlose Kind blutende Verletzungen an den Ohren und im Gesicht erleidet und sein Kopf völlig verschmiert vom eigenen Blut ist. Dann bringt er Carolina wieder in den dunklen Kellerraum und zwingt sie, dort ohne Schuhe auf einem Bein stehen zu bleiben. Sanita, die zwischenzeitlich versucht, die Polizei zu rufen, bekommt es kurz darauf ebenfalls mit ihrem Freund zu tun, der ihr mit einer schnellen Bewegung das Telefon entreißt, bevor Sanita den Notruf wählen kann. An einem der nächsten Tage fallen Carolina dann beim Essen ein paar Brotkrümel herunter. Der Auslöser reicht, um Mehmet erneut in eine blutrünstige Raserei zu versetzen. Heftig schlägt er dem kleinen Mädchen gegen den Hinterkopf und bringt sie wieder in den kalten Keller. Als er sie einige Stunden später wieder am Nacken gepackt in die Wohnung trägt, sind beide Augen heftig zugeschwollen. Die Dreijährige blutet, Ihre Haare sind durch Mehmet an vielen Stellen ausgerissen worden und sie hat sich in die Hose gemacht. Außer sich vor Zorn wirft Mehmet das schreiende und weinende Kind vor Sanetas Füße auf den Boden, wobei das kleine Mädchen erneut mit dem Kopf am Nachttisch aufschlägt. Als Saneta ihre blutende, schmutzige und weinende Tochter in die Badewanne bringt und sie dort wegen der Wasserspritzer in ihrem verletzten Gesicht aufheult, eskaliert die Situation endgültig. Mehmet schlägt dem Mädchen den Duschkopf mehrmals auf den Schädel. Dann rasiert er gemeinsam mit Saneta die übrig gebliebenen Haare des Mädchens ab. Als die Dreijährige aus der Badewanne kommt, versetzt Mehmet ihr mit der flachen Hand einen heftigen Schlag gegen die Brust, sodass sie gegen einen Schrank prallt und auf dem Boden zusammensinkt. Doch Mehmet reicht das nicht. Die Strafe ist nicht genug. So packt er das Mädchen, zwingt sie erneut stundenlang in der Ecke zu stehen, wo sie wieder und wieder zusammensinkt und drückt schließlich glühende Zigaretten auf ihrer nackten Haut aus. Am 4. Januar 2004 sperrt er Carolina dann wieder in den Keller ein, während er und Saneta bei Freunden zu Besuch eingeladen sind. Abends drückt er den heißen Kopf eines Feuerzeugs auf ihre Haut, so lange, dass sich Brandblasen bilden. Am Abend streiten sich Mehmet und Saneta dann wieder. Doch statt seiner Freundin wie gewohnt Ohrfeigen zu verpassen, reagiert er sich an der dreijährigen Tochter ab. Rasend vor Zorn baut er sich vor der Kleinen auf, schlägt ihr erst mit einem Ledergürtel, dann mit der flachen Hand, mit voller Wucht ins Gesicht, sodass Carolinas kleiner Kopf gegen die Zimmerwand knallt. Nach Atem ringend holt das Mädchen Luft und bricht dann bewusstlos auf dem Boden zusammen. Saneta und Mehmet sind sich sicher, dass Carolina wieder aufwachen wird. Sie versuchen, sie mit Wasserspritzern im Gesicht und Wachrütteln wieder zu Bewusstsein zu bringen, doch jeder Versuch schlägt fehl. Als Carolina nicht aufwacht, bringen sie das kleine Mädchen am nächsten Tag schließlich ins Krankenhaus. Doch anstatt sie in die Notaufnahme zu tragen und dort Ärzte zu alarmieren, legen sie das kleine Mädchen gegen 14 Uhr in einer stark frequentierten Toilette im Krankenhaus ab. Carolina wird erst knapp 2 Stunden später dort gefunden. Trotz sofortiger Intensivbehandlung können die Ärzte nichts mehr für sie tun. Sie stirbt im Krankenhaus an schweren Hirnverletzungen, ohne je wieder die Augen zu öffnen. Die zuständigen Ärzte und Pfleger in dem Klinikum Weißendorn, in dem Carolina auf der Toilette gefunden wird, sind so schockiert von ihrem Anblick, dass sie im Anschluss psychologisch betreut werden müssen. Nur 2 Tage später, nachdem der Fund des kleinen, unbekannten Mädchens auf der Toilette durch die Medien geht und klar ist, dass das Kind lebensgefährlich verletzt ist, entschließen sich Saneta und Mehmet zur Flucht. Sie versuchen, über Italien in die Türkei zu fliehen, werden jedoch in Brindisi verhaftet, da Saneta sich schließlich doch stellt. Vor dem Münchner Gericht behauptet Saneta dann, sie habe unter dem Einfluss von Mehmet gehandelt, habe sich nicht zu helfen gewusst. Sie wäre einfach nicht gegen ihn angekommen und habe Angst gehabt. Er sei ein Kindermörder und sie ebenfalls sein Opfer. Doch das Münchner Gericht schätzt die Situation gänzlich anders ein als die Richter in Memmingen. Sie zeigen sich weder von den gegenseitigen Schuldzuweisungen der Angeklagten noch von den Gutachten der Sachverständigen beeindruckt. Immer wieder schieben sich die beiden Angeklagten gegenseitig die Schuld zu. Keiner von ihnen will es allein gewesen sein. Saneta behauptet, Mehmet sei wütend gewesen, wenn sie aufgestanden sei, um ihrer Tochter Frühstück zu machen. Sie habe ihm gesagt, sie wolle nicht, dass ihre Tochter so erzogen werde. Er wiederum sagt, sie habe ihn dauernd darum gebeten, etwas zu tun, da Carolina nicht höre. Sie sei eine Teufelin und ziehe vor Gericht nur eine Show ab. Insbesondere Richter Weidmann macht aus seiner kritischen Sicht auf den Fall keinen Hehl. Vielleicht wollten sie ja auch nichts machen, sagt er. Wenn man diabolisch denkt, könnte man annehmen, dass es ihnen recht war, wenn sie diesen Klotz am Bein los sind. Saneta protestiert daraufhin vehement, sie habe immer zu ihrem Kind gehalten. Dann, fährt Richter Weidmann schneidend dazwischen, müsste es ja noch am Leben sein. Saneta und Mehmet werden in diesem Prozess beide wegen Mordes verurteilt. Sie erhalten beide lebenslange Haftstrafen. In Mehmets Fall unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
Wie bitte kam der Anwalt von Saneta auf die Idee, einen Freispruch zu wollen? Also wie kam er auf die Idee, dass das vielleicht Erfolg hat?
Also von dem, was ich gelesen habe, hat er gesagt, dass sie zwar moralisch dazu verpflichtet gewesen wäre, ihrer Tochter zu helfen, dass sie aber selber so sehr unter dem Druck und der Angst in dieser Beziehung stand, dass sie dazu nicht in der Lage war und sie ihre Tochter ja schließlich nicht selber verletzt hat.
Also da sind wir jetzt ja so ein bisschen bei dem, was wir am Anfang irgendwie kurz mal besprochen haben, wo ich gesagt habe, okay, aber irgendwie auch schwierig, wenn manchmal irgendwie Menschen oder eben, das sind ja statistisch gesehen meistens Frauen, die irgendwie dann in Beziehungen sind und da nicht rauskommen. Das ist jetzt ja nochmal eine sehr extreme Form. Und da haben wir ja dann, also wir hatten es ja gerade schon darüber, dass ja trotzdem auch diese Frauen dann trotzdem dafür verantwortlich sind, dass es ihrem Kind gut geht. Und gerade in dem Fall finde ich das unglaublich dreist, auch noch von dem Anwalt sowas zu, also klar, das ist sein Job, er ist Verteidiger, er ist Rechtsanwalt, aber ich finde es unglaublich dreist, sowas zu sagen. Wenn sie, weißt du, ich meine, ja, vielleicht hat sie Angst vor ihm gehabt, das kann ich mir vorstellen, dass man vor diesem Mann Angst bekommt. Und vielleicht hat sie nicht wirklich gewusst, wie sie weg muss, aber das, so wo sie meint, sie hat immer zu ihrem Kind gehalten, so Bullshit, hast du nicht.
Also, wenn du als erwachsene Frau, ich konnte nicht alles in diesen Fall mit aufnehmen, weil es einfach zu lang geworden wäre in Summe, weil es halt auch so viel Hintergrundinformationen noch gibt. Und ich ja auch gerne wollte, dass wir noch über das Thema Kindesmisshandlung an sich sprechen und was überhaupt dazu führen kann. Aber vor Gericht wurde Mehmet tatsächlich auch gefragt, ja, und wenn sie Carolina geschlagen haben, was hat denn Saneta dann gemacht? Wie hat sie sich denn dann verhalten? Und dann meinte er, ja, normal. Und dann meinten die so, ja, was heißt normal? Ja, sie hat nichts gemacht. Sie war normal. Und dann meinte der Richter wohl auch, ich krieg den genauen Wortlaut nicht zusammen, aber hat wohl sowas in der Richtung gesagt wie, bei dem, was sie diesem Kind angetan haben, würde jede Mutter, die normal wäre, verrückt werden. Die würde den Verstand verlieren bei dem, was sie mit diesem Kind gemacht haben. Ja. Und von daher finde ich es für mich auch nicht nachvollziehbar zu sagen, na ja, sie war halt auch Opfer von diesem Mann.
Nee, ist es halt an dem Punkt, also ist es nicht mehr.
Weil sie ist nicht einfach weggegangen. Ja. Sie hat sie festgehalten.
Ja, sie hat aktiv mitgemacht.
Sie hat mitgemacht, sie ist mitgeflohen, sie hat das Kind nicht in die Klinik gebracht, sie hat niemanden alarmiert, sie hat niemanden angerufen, sie hat den Rettungswagen nicht gerufen. Selbst als ihr Kind bewusstlos war, hat sie nicht den Rettungswagen gerufen. Sie hat es einmal versucht und hat irgendwie ein Telefon gehabt, das Mehmet ihr dann weggenommen hat. Aber abgesehen von diesem einen Mal hat sie es nie, also, und es gibt auch keine Berichte darüber, dass er sie zusammengeschlagen hätte oder sowas. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, dass er ihr Ohrfeigen gegeben hat oder so, aber er hat mit ihr nicht das gemacht, was er mit Carolina gemacht hat.
Ja. Und ja auch erstmal auch egal, was irgendwie sie befürchten würde, es ist halt ihre Verantwortung zu gucken, dass ihre Tochter nicht zu Tode geprügelt wird.
Ja, und sie im besten Fall halt auch nicht dabei festzuhalten.
Bitte. Ja, genau. Also, und an dem Punkt, wo sie halt mitmacht, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Weißt du, ich meine, ich habe zum Beispiel vorhin, als ich davon geredet habe, naja, ich finde es irgendwie auch schwierig, manchmal gibt es ja eben auch da Frauen, die eben nicht rauskommen oder so, da hatte ich dann irgendwie an so Frauen gedacht, die zum Beispiel, die von ihrem Partner zum Beispiel geschlagen werden, wo die Kinder das manchmal mitbekommen.
Ja.
Und eben es nicht aus dieser Beziehung rausschaffen. So, ich dachte an sowas, weißt du?
Ja.
Ich dachte nicht an Situationen wie da, wo die Kinder geschlagen werden, die Mutter teilweise sogar noch mitmacht. Und die Mutter wirklich, ich meine, es ist eindeutig, dass sie schon wusste, dass es nicht okay ist und dass sie manchmal auch nicht einverstanden damit war, was passiert ist. Aber so die Menge an Effort, die sie da gebracht hat, ist wirklich lächerlich.
Es gab vor Gericht auch Zeugen, die gesagt haben, dass Sanita selber in Gesprächen gesagt hat, sie wünschte, sie hätte dieses Kind abgetrieben und sie wünschte, sie hätte keine Tochter. Und es gab widersprüchliche Quellen dazu, dass sie wohl dann nach Carolina nochmal schwanger war und dass der Mann, von dem dieses Kind war, ihr damals aber wohl mehrfach so heftig in den Bauch geschlagen hat, dass sie das Kind verloren hat.
Und das ist aber nicht der Mehmet?
Nee. Also, es zeigt sich halt so ein Gewaltmuster in ihrem Leben mit den Männern, mit denen sie zu tun hat. Aber für mich schließt das halt die Tatsache nicht aus, dass wenn du aktiv mithilfst und du ja davon ausgehen musst, dass wenn ein Kind bewusstlos ist und sich nicht mehr bewegt und noch atmet, aber du kannst es nicht wecken und du es ins Krankenhaus bringst, muss dir ja zumindest klar sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn du es dann aber auf der Toilette ablegst, anstatt dahin, wo jemand wirklich helfen könnte, dann kann ich doch nicht davon sprechen, dass die Person nicht gewusst hat, dass das, was da passiert, potenziell lebensgefährlich ist.
Ja, hat sie bestimmt gewusst, aber halt zu viel Angst, das zu sagen, hey, so weit habe ich es kommen lassen, das ist mein Kind und ich bringe es jetzt, wo es eigentlich tot ist, zu euch.
Ja, und sie hat selber immer gesagt, ja, ich wusste, also vor Gericht hat sie auch gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass sie sterben würde, ich bin nie davon ausgegangen, dass es so schlimm werden würde. Und Mehmet hat vor Gericht auch gesagt, das wollte ich nicht, ich wollte sie nicht umbringen. Und das Gericht hat aber gesagt, okay, es gibt, also der Bundesgerichtshof hat das Urteil ja aufgehoben und hat als ein Mordmerkmal extreme, also Grausamkeit, aufgerufen und hat gesagt, das wäre mindestens ein Mordmerkmal, das erfüllt sein könnte. Und ich glaube, das zweite war...
Und Wehrlosigkeit doch auch, oder? Also Wehrlosigkeit bei dem Kind.
Das stand nicht mit drin.
Aber wäre ja, also könnte man ja drüber sprechen, ob das nicht auch, weil ich meine, ein dreijähriges Kind ist wehrlos gegenüber einem erwachsenen Mann.
Auf jeden Fall könnte man auch drüber sprechen. Und ich glaube, was noch mit drin war, war zur Verschleierung oder Verdeckung einer Straftat.
Dass sie einfach abgelegt haben?
Ja.
Mhm.
Und sie damit quasi ihrem Schicksal überlassen haben.
Mhm.
Und was noch dazu kam, war, dass sie wohl an dem Tag, an dem sie Carolina da abgelegt haben, schon um 9 Uhr morgens drüber geredet haben, sie da hinzubringen, aber erst um 14 Uhr sie hingebracht haben.
Vielleicht musste man erst noch Fernsehen gucken und frühstücken.
Vielleicht. Ich fand den Fall tatsächlich schwierig, in vielen Hinsichten schwierig, weil du weißt das und ich glaube, viele von unseren Hörern wissen das auch. Kindeswohlgefährdung, was ist, was mich immer besonders interessiert und was mich tatsächlich auch, wenn ich den Beruf, den ich jetzt gerade mache mit meinem eigenen Unternehmen, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich einen Rechtspsychologie-Master gerne gemacht und wäre in den Bereich der Kindeswohlgefährdung gegangen, weil mir das total am Herzen liegt.
Kann ja immer noch werden.
Kann immer noch werden, vielleicht passiert das auch noch, aber deswegen hat es mich halt doppelt wütend gemacht, weil also das Schlimme daran ist, dass Nachbarn zum Beispiel dieses Paar auch angesprochen haben, weil sie Carolina haben schreien und weinen hören. Und der Nachbar, der den Mann angesprochen hat, ist aber so ganz klein und ganz schmal und zierlich. Und Mehmet ist sehr breit und groß und angsteinflößend und hat wohl auch sehr aggressiv reagiert. Und es hat halt ansonsten einfach offensichtlich keiner mitbekommen, was da passiert ist. Es hat einfach niemand mitbekommen. Und das Schlimme daran war, dass das Bild von Carolina damals durch die Presse gegangen ist, weil man versucht hat rauszufinden, wer dieses Mädchen ist. Und dieses Bild lässt mich, glaube ich, nie wieder los. Also überlegt euch das, ob ihr euch das wirklich angucken wollt. Ich weiß, es macht das für viele Leute immer interessanter, aber ich meine es ernst. Das ist damals durch die Presse gegangen, weil man versucht hat, die Eltern oder irgendwie Hinweise zu finden. Und das ist wirklich schrecklich.
Ich habe mir gerade, während Babsi über das Bild gesprochen hat, habe ich Google rausgeholt und habe mir das Bild auch angeschaut. Es sieht schon heftig aus. Also ich betone noch mal, was Babsi gerade gesagt hat. Überlegt euch, ob ihr das recherchieren wollt. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Verständnis. Mehmet wurde ja im ersten Verfahren verurteilt zu 3 Jahren Haft und forensischer Psychiatrie.
10 Jahre und 3 Monate Haft. Erst 3 Jahre Gefängnis, dann unbegrenzt forensische Psychiatrie.
Das also gar ein Vorwegvollzug dann. Ja. Okay. Und aber jetzt in der Entscheidung vom Bundesgerichtshof?
Nee, vom Land. Also der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben.
Ah, und hat es dann zurückgegeben, weil es ja dann in die nächste.
Genau. Mhm.
Das heißt dann also, das zweite Verfahren hat dann ihm lebenslange Haft.
Ja.
Und mit besonderer Schwere der Schuld.
Ja. Das heißt, genau, er wird sehr lange im Gefängnis verbringen.
Ja.
Und Saneta hat 15 Jahre bekommen, also lebenslänglich. Und ohne besondere Schwere der Schuld, aber auch lebenslänglich. Und wird nach ihrer Entlassung nach Polen abgeschoben werden, weil sie ursprünglich aus Polen kommt und auch in Polen geboren wurde. Und genau. Das ist quasi das Urteil am Ende des Tages. Also in der ersten Instanz wurde Mehmet ja verurteilt, in die forensische Psychiatrie zu müssen nach 3 Jahren Vollzug. Und das wurde dann aufgehoben. Und es war tatsächlich eine sehr brisante Geschichte, weil man im ersten Kontext gesagt hat, vermindert schuldfähig, weil er eine massive Suchterkrankung hat. Also der hat die Methadonflaschen, mit denen Carolina gespielt hat. Der war in so einem Methadonprogramm, weil er drogensüchtig ist und schon 16 Mal Therapie gemacht hat, um von den Drogen wegzukommen.
Mhm.
Und hat quasi mit so Methadonsubstitution hat man versucht, ihn von den Drogen wegzukriegen. Und er ist aber immer wieder rückfällig geworden. Und deswegen, und weil er eben so eine starke sadistische Ausprägung hat, hat man ihm eine verminderte Schuldfähigkeit gegeben, weil man davon ausgegangen ist, dass er unter Drogen war und nicht wusste, was er tut. Und dass eben wegen seiner Persönlichkeitsstruktur er nicht vollständig abschätzen konnte, was die Folgen von dem sind, was er da gerade macht, beziehungsweise sich nicht vernünftig kontrollieren konnte. Das wurde vor Gericht aber entkräftet in zweiter Instanz, weil er eine Tochter hat aus einer Beziehung davor, zu der er immer liebevoll und freundlich und gütig gewesen ist. Und mit ihr sowas, er hat sie nie angefasst, er hat sie nie verletzt. Nur das Kind von seiner neuen Freundin, das er auch immer als Bastard beleidigt hat. Und er hat zu Carolina auch so Sachen gesagt wie, ja, du bist ein Hurenkind. Du bist die Tochter von einem Zuhälter und einer Hure. Du bist gar nichts wert.
Mhm.
Und
ja, da kannst du halt nicht mehr kommen mit dass da die Steuerungsfähigkeit aufgehoben ist, wenn er an dem einen irgendwie seine Impulse halten kann und an dem anderen Kind nicht.
Genau.
Ja.
Und deswegen wurde das dann auch entkräftet. Es ging zwischendurch, stand die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung im Raum. Auch das ist entkräftet worden. Da waren hochkarätige Sachverständige, psychologische Sachverständige dabei, unter anderem Norbert Nedopil.
Mhm.
Am Ende des Tages hat das aber vor Gericht dem Richter alles nicht. Das hat ihm nicht gereicht. Und Norbert Nedopil hat vor Gericht in einem Artikel, den ich gelesen habe, hat er den Mann gefragt, warum haben Sie das getan? Warum waren Sie der Meinung, dass das eine Erziehungsmethode ist, die richtig ist? Und da hat der Mann gesagt, ja, weiß ich nicht, aber er hat halt auch mit den Schultern gezuckt. Und dann hat Norbert Nedopil ihn wohl gefragt, ja, aber so würden Sie doch auch keinen Hund erziehen, oder? Und er hat dann wohl vor Gericht nur gesagt, ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe.
Das ist meine Lieblingsantwort bei sowas, ne? Weiß ich auch nicht. Kriegt zu viel.
Ja, Saneta hat vor dem Gericht, also auf Rückfrage des Richters, hat sie auch gesagt, als er meinte, ja, erzählen Sie von sich, wo kommen Sie her, was war so Ihre Lebensgeschichte? Da sagt sie, ja, es gibt eigentlich nicht viel über mich zu sagen. Ich habe Erinnerungslücken, ich weiß es nicht. Und als er sie dann gefragt hat nach Einzelheiten, was Mehmet mit ihrer Tochter gemacht hat, hat sie auch immer wieder gesagt, ja, ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht daran.
Mhm.
Und der Richter hat halt gesagt, also wenn es für sie so schlimm gewesen ist, dann erinnern sie sich daran auch. Und
es ist halt einfacher zu sagen, ich erinnere mich nicht.
Ja, also die haben sich vor Gericht wohl eine extreme Schlammschlacht auch geliefert. Sie hat ihn beleidigt und hat gesagt, du hast meine Tochter getötet, du hast mir mein einziges Kind genommen, sie war mein Herz, du hast sie umgebracht. Und er hat gesagt, du wolltest, dass all diese Dinge passieren. So, du warst diejenige, die nicht genug davon bekommen konnte. Du wolltest lieber Sex haben, als ihr Frühstück zu machen. Du hast gesagt, ich soll sie züchtigen. Und du tust jetzt hier so, als wärst du so eine liebevolle, fürsorgliche Mutter, aber du wolltest sie auch nicht haben. Also es war wirklich einfach schrecklich. Weil vor Gericht ging es dann auch zwischen den beiden nicht um sie. Es ging nicht um das kleine Mädchen, sondern es ging nur darum, wer weniger oder mehr Schuld an der Sache hat.
Ja, und es zeigt ja irgendwie, dass es beiden scheißegal war, was mit dem Kind passiert ist an sich am Ende.
Und dann hat, also ja, der Verteidiger von Sanita hat halt noch aufgerufen, falls zur Strafmilderung aufgerufen, dass sie voll geständig war und ja auch mit der Polizei kooperiert hat. Und daraufhin hat der Richter gesagt, naja, also bei der Beweislast war vollkommen klar, dass sie beide dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Von daher hat sie keinen Teil dazu beigetragen, das besser aufzuklären, sondern es war einfach ein verzweifelter Versuch, eine weniger harte Strafe zu bekommen, obwohl sie genau wusste, was sie getan hat.
Ich muss sagen, für den Richter, was der so da gesagt hat, finde ich ganz gut. Was du da so erzählt hast mit diesem, von wegen, ja, wo sie dann irgendwie protestiert hat und meinte, ja, ich habe darüber zu meiner Tochter gehalten, so. Ja. Dass er da so entschieden meinte, so offensichtlich nicht.
Sonst würde sie noch leben.
Ja.
Ja. So, jetzt haben wir aber genug über unsere Gedanken und Perspektiven auf diesen Fall gesprochen und kommen zum psychologischen Teil, denn in diesem Podcast soll es ja in erster Linie darum gehen, zu verstehen, warum bestimmte Dinge passieren. Das heißt, wir zoomen mal kurz aus diesem emotionalen, da ist ein Kind auf schreckliche Art und Weise gestorben, Thema raus und versuchen uns die Seite von Sanita und Mehmet anzuschauen und zu überlegen, wie kommt man denn auf so eine Wahnsinnsidee, ein Kind derart zu misshandeln und derart zu verletzen und am Ende des Tages der Meinung zu sein, dass das eine adäquate Erziehungsmethode gewesen ist. Genau, das heißt, für alles, was wir sagen in dieser Folge und in diesem Podcast, ihr wisst, wie es ist, wir wollen das nicht entschuldigen, wir wollen nicht sagen, dass es okay ist, was da passiert ist, auf keiner Ebene, ich denke, das wisst ihr, sondern wir wollen versuchen zu erklären, wie es dazu kommen konnte und wie man in der Zukunft verhindern kann, dass es so weit kommt.
Hast du denn irgendwelche Infos zur Biografie von den beiden?
Ein bisschen, ja. Also der Mehmet ist 1973 in Deutschland geboren und ist hier auch aufgewachsen und hat bereits im Alter von 12 bis 15 angefangen, sehr viele gewalthaltige Videofilme und Computerspiele zu konsumieren. Ich muss gestehen, ich bin kein Fan davon zu sagen, die Medien sind schuld und gewalttätige Computerspiele machen einen Menschen gewalttätig oder so. Ich glaube einfach, es zeigt ein sehr frühes Interesse an diesem Bereich.
Was, das weißt du wahrscheinlich nicht, aber die Frage, die ich mir auch immer stelle, ist, was ist denn exzessiv gewalthaltige Videofilme und Computerspiele? Weil das ja auch irgendwie eine Interpretationssache ist. Also manche finden zum Beispiel, ich kenne mich jetzt da nicht aus.
GTA,
ganz, ganz schlimm. Allerdings gibt es ja auch manche, die dann sagen, boah, GTA ist ja voll das seichte Spiel. Es gibt viel Schlimmere. Es gibt ja auch viel Schlimmere.
Counter-Strike?
Ja, Counter-Strike kenne ich schon wieder nicht.
Okay.
Ich spiele nur Zelda. Okay. Und Hogwarts Legacies.
Also es ist ja häufig dieses Vorurteil, dass man sagt, ja, Ballerspiele machen Menschen aggressiv. Ballerspiele hemmen quasi die Gewaltbereitschaft. Dazu gibt es aber keine signifikante Statistik. Es gibt keine Studie, die das belegt. Ich wollte das nur mal kurz erwähnt haben. Aber es könnte halt in seinem Fall zeigen, dass er sich schon sehr früh für diese Sachen interessiert hat oder dass er exzessiv viel gespielt hat, was schon in einem sehr frühen Alter so eine Suchtrichtung zeigen könnte, weil Sucht bei ihm ja später auch ein Thema war. Er hat nach der 8. Klasse die Hauptschule verlassen, ohne irgendeinen schulischen Abschluss. Und hat danach immer mal wieder Ausbildungen und Arbeitsverhältnisse angefangen, sie aber immer wieder abgebrochen, weil er schon sehr, sehr früh angefangen hat, Drogen und Alkohol im Übermaß zu kompensieren und er sehr, sehr schnell in eine Abhängigkeit gerutscht ist. Und aus dieser Mischung von Drogen- und Alkoholabhängigkeit, Arbeitslosigkeit und der daraus resultierenden meinerseits vermuteten Hoffnungslosigkeit, haben sich bei ihm relativ schnell die ersten Straftaten gezeigt. Er hat die ersten Diebstähle begangen, hat die ersten gewaltsamen Verbrechen begangen, in denen er tatsächlich Menschen verletzt hat und war bereits mehrfach im Gefängnis, hat mehrfach Haftstrafen bekommen und zahlreiche Therapien gemacht und zu dem Zeitpunkt, als er Sanita kennenlernt, ist er gerade in einem Methadon-Programm, bekommt also Ersatzdrogen in der Hoffnung, dass man ihm davon dabei helfen kann, von den illegalen Drogen wegzukommen.
Während du vorgelesen hast, bin ich gerade in meinem Kopf dieses, ich glaube, das haben wir auch schon mal vorgestellt, diesen HCR 20, diese Checkliste, Durchgang der Kriminalprognose. Mhm. Und da gibt es ja so Items für die historischen, also die historischen, für den historischen Bereich, also wie viel Punkte quasi da vergeben werden und je mehr Punkte, desto schlechter quasi für die Prognose. Und allein bei dem kurzen Ding, was du jetzt erzählt hast, dachte ich mir, schön, 6 von, ich glaube, 8 oder 10 haben wir schon mal.
Ja.
Einfach nur von diesem kurzen Erzählen, also das, ich sag mal so, ist nicht so überraschend, wie er sich entwickelt hat. Die Richtung meine ich gerade.
Er selber hat gesagt, dass zu dem Zeitpunkt, als er Sanita kennengelernt hat, wollte er ein normales Leben führen, ein anständiges Leben führen, wollte in geregelte Bahnen. Hatte aber das Problem, dass er keinen Führerschein hatte, keinen Job hatte, kein Einkommen, eine Drogensucht und niemand ihn einstellen wollte wegen seines Vorstrafenregisters. Und in dieser Situation, in der er sich das wünscht, trifft er eben Sanita. Mhm. Sanita selbst ist in Polen geboren und zwar 1979 und kommt zur Welt als Tochter einer selber erst 16 Jahre alten Frau, also eines 16 Jahre alten Mädchens, die sich 3 Jahre nach der Geburt von Sanita von ihrem Freund trennt und fängt sie eben die Schullaufbahn an, wird dann von der Realschule, also macht dann die Realschule, geht in die Berufsschule, wird dann da aber rausgeschmissen, weil sie super viel Streit hat mit anderen Mädchen, anderen Leuten und geht dann 1996 zusammen mit ihrer Mutter nach Deutschland, beziehungsweise kommt kurze Zeit später mit ihrer Mutter nach Deutschland, arbeitet dann da in Diskotheken, hat immer wieder wechselnde Bekanntschaften mit unterschiedlichen Männern, lässt sich häufig von diesen Männern bezahlen, also im Sinne von aushalten. Das heißt, sie finanzieren ihr quasi alles, weil sie selber nicht genügend Geld verdient. Dann geht sie 2000, also im Jahr 2000, wieder zurück nach Polen, arbeitet da als Table Dancerin, beginnt schließlich im Rotlichtmilieu zu arbeiten und wird dann von diesem 15 Jahre älteren Zuhälter schwanger. Mhm. Und 9 Monate später wird Carolina geboren. Und dann geht sie zurück nach Deutschland, lebt in Deutschland, arbeitet, lebt dann, soweit ich weiß, auch wieder mit ihrer Mutter zusammen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und fängt dann an, auch in Deutschland im Rotlichtmilieu zu arbeiten und lernt dann Mehmet kennen, als ihre Tochter gerade 2 Jahre und 11 Monate alt ist. Mhm. Also beide eine sehr schwierige Geschichte quasi.
Hat sie auch eine Suchtabhängigkeit gehabt eigentlich?
Es gibt keine Berichte über eine tatsächliche Sucht. Nur darüber, dass sie mit 14 schon angefangen hat, regelmäßig Alkohol zu trinken und auch regelmäßig zu viel Alkohol zu trinken. Mhm. Ich habe mich mit ihr nicht unterhalten, ich habe es nicht auf keine Einschätzung, aber ich würde von dem, was ich gelesen habe, auf einen Missbrauch tippen.
Ja. Zumindest ein schädlicher Gebrauch, ne?
Ja.
Ich meine, du hast ja auch erzählt, dass sie jeden Nachmittag anfangen, Alkohol zu trinken. Wie gesagt, ob es eine Sucht ist, wissen wir nicht, aber ich würde sagen, zumindest ein schädlicher Gebrauch können wir, glaube ich, mal annehmen.
Ja. Und in diesen Biografien zeigt sich tatsächlich auch schon eine ganze Menge an Risikofaktoren, denn es gibt tatsächlich durch wissenschaftliche Studien festgestellte Merkmale, die Menschen aufweisen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit ihre eigenen Kinder später misshandeln. Es gibt zum einen, das Thema hatten wir schon mal, den Kreislauf der Gewalt. Das, darüber haben wir, glaube ich, auch schon in mehreren Podcast-Folgen gesprochen. Darüber, dass aus Opfern irgendwann häufig Täter werden und das ganze Spiel quasi wieder von vorne losgeht, weil viele Menschen, die selber Opfer von Gewalt werden, entweder irgendwann das Bedürfnis haben, sich nicht mehr so ohnmächtig zu fühlen, dass sie dieser Gewalt ausgeliefert sind, sondern sich mächtig fühlen wollen und dann anfangen, selber Gewalt auszuüben oder nicht gelernt haben, wie man mit Emotionen und Konflikten richtig umgeht und dann eben anfangen, diese Emotionen und Konflikte so zu lösen, wie sie es gelernt haben, nämlich mit Gewalt. Oder häufiger bei Frauen zu sehen, dass Menschen sich das Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind, wenn sie erwachsen sind, wieder bauen und ihre eigene Geschichte quasi wiederholen, weil es das Einzige ist, was sie kennen.
Das haben wir, glaube ich, wir haben ja bisher, glaube ich, 2 Folgen zu häuslicher Gewalt gemacht. Und ich meine, dass wir darin das nochmal ziemlich ausführlich erklären, so was, wie, warum ja, Menschen sich irgendwie die Umgebung suchen, die sie kennen. Kurz gefasst, unser Gehirn mag Veränderungen nicht so gerne, das ist anstrengend. Und eigentlich ist es die platte Erklärung dafür, dass Veränderungen sind immer anstrengend für uns und das, was wir kennen, das mögen wir, das ist, das, damit, da fühlen wir uns sicher. Und auch wenn es jetzt sehr paradox klingt, ist das tatsächlich mit ein Grund, warum eben in dem Fall jetzt eben Frauen, wenn wir jetzt davon sprechen, die aus gewalttätigen Familien kommen, häufig auch an Partner geraten, die dann auch gewalttätig sind.
Was tatsächlich aber auch dazu beitragen kann, ist eine Lernerfahrung, die man als Kind macht. Also zu lernen, wie ich gerade schon gesagt habe, wie Konflikte gelöst werden, aber auch wie Beziehung funktioniert. Und so wie wir als Kinder Beziehungen lernen können als etwas, das aus Geben und Nehmen und gegenseitigem Respekt besteht und auch aus Grenzen ziehen besteht und Kommunikation, können wir eben auch lernen, dass Beziehungen aus Gewalt bestehen, aus Anspruchshaltung, Eifersucht und Verboten, wenn das ist, was uns vorgelebt wird und das ist, was ja, uns beigebracht wird als die Art von Beziehung, wie sie funktioniert. Wir haben ja jetzt gerade über die Hintergründe, zumindest so viel, wie wir von den beiden wissen, gesprochen. Und da würde ich auch gerne direkt auf elterliche Risikofaktoren zu sprechen kommen. Es gibt nämlich unterschiedliche Merkmale, die Eltern aufweisen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie tatsächlich Gewalt an ihren Kindern begehen, beziehungsweise Kindesmisshandlung, besser gesagt, begehen. Dazu gehören bei den soziodemografischen Merkmalen beispielsweise die Anzahl der Kinder. Je mehr Kinder eine Person oder eine Familie hat, desto höher die Wahrscheinlichkeit für Kindesmisshandlung. Das Alter, also so ja, Mütter und Väter, die als Teenager schon Mütter und Väter werden, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, genauso wie, fand ich ganz interessant, sehr alte Mütter und Väter eine höhere Wahrscheinlichkeit für Kindesmisshandlung haben.
Das finde ich aber irgendwie schon nachvollziehbar, weil es ja da gerade auch in der Pubertät ist es ja total überfordernd, auf einmal Mutter zu sein, aber ja genauso. Das sind ja beides dann, wenn du so willst, Phasen, die vielleicht auch hormonell total beeinflusst werden. Pubertät und je nachdem, wie alt eine Mutter zum Beispiel ist, Menopause zum Beispiel.
Stimmt, aber das würde nicht erklären, warum es auch bedeutsam ist, wenn der Vater alt ist.
Das stimmt. Naja, so oder so kann es ja, sind es ja beides Lebensphasen, wo quasi die, wo es sein kann, dass sowas überfordernder ist als zum Beispiel es mit 30.
Das kann natürlich sein. Dann gibt es als Risikomerkmal auch noch alleinerziehende Eltern und einen Migrationshintergrund. Tatsächlich, finde ich, kann man sich beim Migrationshintergrund auf jeden Fall darüber unterhalten, ob das nicht auch etwas mit der Integration in unsere Gesellschaft zu tun hat und damit, wie integrativ unsere Gesellschaft funktioniert oder wie ausgeschlossen man sich in einer Gesellschaft eben auch fühlen kann. Das heißt übrigens nicht, dass alle Leute, die einen Migrationshintergrund haben und als Teenager Eltern werden, ihre Kinder misshandeln oder sowas, sondern es ist nur, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, je mehr Merkmale quasi gegeben sind. Als Persönlichkeitsmerkmale sind ja insbesondere Risikofaktoren bei Eltern Gefühle von Überforderung oder auch Unerfahrenheit, im Grunde das, was du gerade auch genannt hast.
Mhm.
Dann gravierende, andauernde psychosoziale Belastungen, also beispielsweise der Tod des Partners, kann dafür sorgen, dass jemand, der früher liebevoll und sorgsam und gewaltfrei war, plötzlich seinen Kindern gegenüber misshandelndes Verhalten an den Tag legt. Es gibt aber auch ja, psychische Erkrankungen, die natürlich dazu führen können, beispielsweise Depressionen. Wenn man selber nicht mehr in der Lage ist, aufzustehen und irgendwas zu machen, dann kann es eben auch sein, dass man seine Kinder vernachlässigt, dass man den Kindern also kein Frühstück mehr macht oder dass man nicht mehr darauf achtet, ob sie in die Schule gehen oder nicht. Weil Misshandlung haben wir ja häufig im Kopf als etwas Aktives, wo jemand aktiv hingeht und dem Kind richtig eine richtige Ohrfeige gibt oder sowas. Oder eben diesen Fall von Carolina, den wir uns jetzt angeschaut haben. Aber Kindesmisshandlung kann ja eben auch sein, nicht da zu sein, etwas nicht zu machen, ja, das man machen sollte. Was man in dem Fall Carolina zum Beispiel auch gesehen hat, meiner Meinung nach, war die wenige Kenntnis von kindlichen Entwicklungsnormen. So ist das hier beschrieben. Also Wenn ich mein Kind dafür bestrafe, dass es keinen Mittagsschlaf machen möchte, ist davon auszugehen, dass ich kein Verständnis dafür habe, wie die Perspektive des Kindes in diesem Moment ist. Oder wenn das Kind mehrfach aufsteht, weil es nicht einschlafen kann abends und vielleicht Angst im Dunkeln hat und ich reagiere darauf mit Aggression, dann kann das ein Indikator dafür sein, dass ich einfach nicht verstanden habe, dass Kinder vielleicht Angst im Dunkeln haben oder dass wir als Menschen eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, alleine einzuschlafen.
Mir fällt da gerade auch ein, das hat ja, also gerade das, was du sagst, so dass man das dann nicht versteht, warum das Kind was macht, hat ja auch sowas mit der Fähigkeit zum Perspektivenwechsel zu tun. Und das ist ja auch was, was wir, was wir im Laufe unseres Lebens lernen, Perspektiven zu wechseln. Und ich sag mal so, die Biografie der beiden, die wir jetzt da haben, hört sich jetzt nicht so an, als ob da in der Vergangenheit viele verschiedene Perspektiven angeboten oder angenommen wurden. Weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also beide Kindheiten der Eltern klingen und auch Jugendzeiten klingen nicht so, als hätten sie ein stabiles Umfeld gehabt, in dem sie gelernt hätten, wie Kommunikation und Emotionen funktioniert, als hätten sie gelernt, wie man Verständnis zeigt für etwas. Und was tatsächlich auch ein Indikator oder ein Risikofaktor sein kann, kann niedrigere Intelligenz oder schlechterer Bildungsstatus sein.
Aber Mehmet hat mit seiner anderen Tochter, die er da hat, da konnte er ruhig bleiben. Hat er da die Fähigkeit zum Perspektivwechsel gehabt?
Darüber gibt es tatsächlich keine Informationen. Es könnte nämlich auch sein, dass da einfach die Mutter sehr viel konsequenter durchgegriffen hat. Oder, was ich ehrlicherweise vermute, er hat vor Gericht gesagt, er hat nämlich eigentlich eine Lebensgefährtin gehabt und hat die verlassen für Sanita. Und was ich mir vorstellen könnte, er hat nämlich gesagt, er hat sie verlassen, weil, Zitat, sie hat mich einfach geil gemacht. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass er selber eine andere Vorstellung davon hatte, was für eine Beziehung er mit ihr führen will. Und dass Carolina in seinen Augen, weil sie nicht seine Tochter war, einfach ein Fremdkörper in dieser Beziehung gewesen ist. Und je nachdem, was man für einen Blick darauf hat, er hat sie ganz oft als Bastard bezeichnet und als minderwertiges Kind, weil Kind von einem Zuhälter, von einem anderen Mann. Und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass er sie deswegen so behandelt, also nicht in diesem Ausmaß, aber dass er sie deswegen so zurückgewiesen, so herabgestuft hat, weil er tatsächlich der Meinung war, dass sie ein Kind zweiter Klasse ist, weil sie erstens nicht seine Tochter ist, zweitens das Kind von einem anderen Zuhälter ist. Und dann auch noch ein Kind, das dieses traute, wir schlafen lange aus und chillen dann betrunken auf dem Sofa, gestört hat. Und dass er tatsächlich nicht in der Lage dazu war, irgendeine Form von Empathie oder Reue zu empfinden, kombiniert mit einer extrem ausgeprägten Drogensucht, der Unfähigkeit, liebevoll zu interagieren, der absoluten Unwissenheit darüber, wie Kinder funktionieren und 100% mangelnder Impulskontrolle?
Ja, die auf jeden Fall. Ich frage mich halt, ob er wirklich so wenig wusste, wie Kinder funktionieren, wenn er schon eine Tochter hatte.
Vielleicht hat es ihn auch einfach nicht interessiert.
Das meine ich, dass es ihn einfach vielleicht nicht interessiert hat, weil halt einfach, so wie sich das auch für mich erinnert, so eine massive Entmenschlichung stattgefunden hat, wenn du auch sagst, dass er sie oft irgendwie Hurentochter oder Bastard genannt hat. Ja, wir hatten es ja schon oft darüber, durch Entmenschlichung wird es sehr viel einfacher, Menschen Gewalt anzutun und sich dadurch gar nicht erst schlecht zu fühlen.
Ja, und zu sagen, ja, du bist ein Bastard und du bist einfach ein schlechtes Kind und so weiter und so fort, ist halt auch einfach, also, wie viel mehr kannst du jemanden entwürdigen? Ja. Und wenn du ihn schon nicht mehr zu einem Kind machst, sondern zu einem Bastard erklärst, also so ein, das ist ja einfach eine 100% einfach nur eine Beleidigung im Grunde, eigentlich darstellen soll in diesem Zusammenhang.
Ja, einfach so eine Wertlosigkeit halt ausdrückt.
Ja.
Und dann kann man es halt auch treten, schlagen, misshandeln. So auf seiner Sicht.
Ja, für mich wirkte ehrlich gesagt diese, es waren ja 4 Tage, die am Ende dazu ihrem Tod geführt haben, vom 1. Januar bis zum 4. Und es wirkte für mich auch wie so eine krasse Spirale einfach. Wie, als wäre es so plötzlich eskaliert und dann gab es kein Zurück mehr.
Naja, es ist ja sowas, dass ja die Hemmschwelle bei sowas auch immer mehr sinkt, ne? Also ich meine, er hat ja auch erst irgendwie angefangen, was war das mit dem Holzstock auf die Finger und dann in die Kammer eingesperrt. Danach hat er es ja noch eingecremt. Also quasi am Anfang
wirkte es so, als ob er danach noch irgendwie gerafft hat, dass es nicht okay war und dass sie Schmerzen hat und dass er sich jetzt darum kümmert. Und es hat aber ja dann auch abgenommen und es ist dann immer schneller aufeinander gefolgt, diese Angriffe, und immer brutaler und immer, immer aggressiver. Dass ich mir denke, da ist bestimmt auch, also einfach die Toleranz halt einfach gestiegen.
Vor Gericht wurde tatsächlich auch von Herrn Nedopil angemerkt, dass er vermutet, dass diese Gewaltexzesse viel damit zu tun hatten, Mehmeds Selbstwertgefühl nach oben zu halten. Also weil dieses Kind, dadurch, dass es nicht seins war und seine Beziehung zu Sanita gestört hat, hat quasi ihn in seinem Selbstwertgefühl angegriffen.
Das glaube ich sofort.
Und dass er Carolina deswegen so extrem misshandelt hat, weil er sich immer besser und stärker und mächtiger gefühlt hat, wenn sie so sehr gelitten hat.
Nehmen wir auch mal das Gegenteil an, wenn er dieses Kind angenommen hätte und quasi gut mit ihr umgegangen wäre, könnte ich mir vorstellen, also es kam nur gerade in meinen Kopf so von wegen so aus seiner Sicht, so was bin ich denn für ein Mann, wenn ich das Kind von einem anderen akzeptiere, so in dem Sinne, weißt du, was ich meine?
Auch das
kann also sein. So ein Feeling gibt, so ein Vibe kommt darüber, dass er so Einstellungen sind, eben wie gesagt, deswegen das mit dem Selbstwert hochhalten, dadurch, dass er dieses Kind so sehr ablehnt. So von wegen vielleicht auch so ein Eingeständnis der Schwäche, wenn er eben sagen würde, obwohl es das Kind von einem anderen ist, bin ich jetzt lieb zu dem Kind oder nehme es sogar vielleicht an.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja jetzt gerade schon angesprochen, beziehungsweise wir haben da jetzt gerade schon so ein bisschen drüber geredet, welche elterlichen Risiken es gibt. Und das sind eben zum einen die vorhin schon genannten soziodemografischen Merkmale, dann Persönlichkeitsmerkmale und auch psychische Störungen.
Mhm.
Über die wir ja beispielsweise gerade auch im Bereich Empathielosigkeit und so gesprochen haben. Und dann gibt es eben auch noch so Sachen wie kulturelle Hintergründe. Das heißt, es kann halt eben je nach Kultur wird, also auch die Familie zählt da ja quasi mit rein, nicht nur Risikofaktoren innerhalb der Eltern, sondern auch sogenannte Milieumerkmale, also die Zugehörigkeit zu einer unteren sozialen Schicht, Erwerbslosigkeit oder niedriges Bildungs- und Berufsniveau sind zum Beispiel Sachen, die das Risiko erhöhen. Aber auch die Wohnverhältnisse. In beengten Wohnverhältnissen eskalieren Streits heftiger. Wenn es eine hohe Gewaltrate in der Nachbarschaft gibt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Kindesmisshandlung. Wenn es eine sehr anonyme Nachbarschaft gibt, steigt die Wahrscheinlichkeit auch, weil man sich vielleicht auch unbeobachtet fühlt. Und dann eben auch das Thema gesellschaftlicher und kultureller Kontext. Also welche Arten von Rollenstrukturen und Autoritätsstrukturen gibt es? Wie ist das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern? Es gibt Eltern, die sind der Meinung, die haben hundertprozentige Gewalt über ihre Kinder, weil sie ihr Eigentum sind. Es gibt Eltern, die sagen, hey, du bist genauso ein Mensch wie ich. Wir funktionieren auf Augenhöhe. Du hast Bedürfnisse, ich habe Bedürfnisse. Wir müssen miteinander kommunizieren. Und dann gibt es aber auch, und das trifft, glaube ich, auch extrem zu, allgemeine Einstellungen zum Kind und zu der Erziehung. Und ist das mein Kind oder ist das jemand anderes Kind, also das Kind von jemandem anders und damit für mich eigentlich völlig egal. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass es rechtliche Aspekte gibt, die in bestimmten Kulturen Kindesmisshandlung wahrscheinlicher machen oder eben unwahrscheinlicher machen, wenn es zum Beispiel extreme Strafen gibt oder wenn es ein starkes Bewusstsein dazu gibt, dass es illegal ist, Kinder zu schlagen oder eben kein so großes Bewusstsein dazu.
Ja, oder es vielleicht sogar, ich denke gerade an so Kulturen, wo irgendwie noch so Minderjährige irgendwie verheiratet werden oder sowas. Das ist ja, ja. Ne, also
ja.
Ich würde mal sagen, das sind dann so Kulturen, wo dann eine Misshandlung wahrscheinlicher ist.
Ja.
Allein dadurch, dass sowas einfach halt normal ist.
Was ich in dem Zusammenhang mit dem Fall Carolina tatsächlich auch gelesen habe, was ich spannend fand, war, dass es eine wissenschaftlich nachgewiesene Korrelation zwischen der Enttäuschung von Menschen gibt, die insgesamt von ihrem Leben enttäuscht sind und frustriert sind über ihren aktuellen Lebensstatus. Dass die Korrelation zwischen dieser Frustration und dieser Enttäuschung, insbesondere bei Männern, und Kindesmisshandlung tatsächlich besteht, die ist wissenschaftlich nachgewiesen.
Ach krass.
Und das fand ich sehr auffällig im Zusammenhang mit diesem Fall, insbesondere weil Mehmet vor Gericht gesagt hat, Ich war frustriert, ich habe keinen Job, keinen Führerschein, kein Geld, niemand will mich haben. Ich habe 16 Therapien hinter mir mit Drogen und bla. Und dann treffe ich auf Saneta und dann will er ein vernünftiges, ordentliches Leben und dann ist da dieses Kind.
Und seine stört einfach.
Und seine ganze Frustration über seine Lebenssituation richtet sich gegen dieses Kind.
Ja.
Und bei Saneta denke ich mir halt, die haben, und das ist auch etwas, das sehr oft diskutiert wird im Verhältnis, also in Bezug auf Kindesmisshandlung, ist die Tatsache, dass es häufig eine extrem gestörte Mutter-Kind-Bindung gibt oder Bezugsperson-Kind-Bindung gibt.
Was ja auch der Fall war.
Was in dem Fall ja auch der Fall war. Weil, wie der Richter schon gesagt hat, eine normale Bezugsperson könnte niemals einfach zusehen, während so etwas passiert.
Ja, oder eben festhalten.
Ja. Und von daher bleibt uns wahrscheinlich am Ende des Tages als ja, globales Erklärungsmuster für diesen Fall nur das biopsychosoziale Modell, das im Grunde runtergebrochen einfach nur sagt, es hängt alles mit allem zusammen. Es gibt die Biografie der Eltern und die Entwicklung der Eltern. Es gibt die Persönlichkeit der Eltern. Und all das steht in Wechselbeziehung zu dem Partnerschaftsverhältnis, steht in Beziehung zum Arbeitsplatz oder zur Erwerbslosigkeit und zum sozialen Netzwerk. Und auch das wiederum steht dann in Beziehung zur Entwicklung des Kindes, weil es gibt natürlich auch Kinder, die sind betreuungsintensiver oder sind lauter oder aufgedrehter und Kinder, die sind stiller und einfacher in Anführungszeichen. Und dann gibt es Kinder, die besondere Bedürfnisse in bestimmten Bereichen haben und auch das hängt dann wieder damit zusammen, wie Eltern damit umgehen können. Und am Ende des Tages ergibt sich Kindesmisshandlung so furchtbar, wie das klingt, aus den Umgebungsfaktoren, aus den gesellschaftlichen Faktoren und auch aus den biologischen, also genetischen, körperlichen etc. Faktoren, die es gibt und ist multifaktoriell bedingt.
Wie so ziemlich alles, was wir hier besprechen. Es ist immer komplex, es sind immer unzählige Erklärungsmöglichkeiten und Ursachen, die irgendwie zusammenspielen.
Zum Schluss von dieser Folge würde ich gerne noch zwei Sachen zu dem Thema Kindesmisshandlung sagen. Und ich denke, dass wir bestimmt auch noch die ein oder andere Folge zu diesem Thema machen werden, weil es uns total wichtig ist, darüber aufzuklären und mehr darüber zu sprechen. Zum einen fand ich es extrem erschreckend, dass sexueller Missbrauch und körperliche Kindesmisshandlungen in Deutschland häufiger beobachtet werden als bösartige Neubildungen bei Kindern oder plötzlicher Kindstod. Und das, obwohl die Dunkelziffer noch höher ist als das, was da überhaupt dokumentiert wird.
Ja.
Das zweite ist, dass Misshandlungen und Vernachlässigungen die häufigste Todesursache bei Kindern vom Alter unter 12 Monaten sind. Also das ist
Todesursache, das wusste ich nicht.
Nummer 1 von Kindern unter einem Jahr. Und es gibt bestimmte mögliche Symptome, die man erkennen kann bei Kindern, die misshandelt werden. Und die sind zum Beispiel ein verwahrlostes Äußeres, unterschiedliche Verletzungen am Körper, die ganz unterschiedlicher Art sind, also unterschiedlich auch ein unterschiedliches Alter haben, ein halb verheilter Bruch beispielsweise und ein ganz frischer Bruch und alte blaue Flecken, neue blaue Flecken. Beispielsweise aber auch extreme Hyperaktivität, Unruhe oder Aggressivität. Das Thema haben wir schon mal angesprochen in unserer Folge zum Bereich ADHS und ADS. Wie das miteinander zusammenhängen kann, Konzentrationsstörungen in der Schule, depressive Verhaltensweisen oder auch stark sexualisiertes Verhalten, also eine absolute Distanzlosigkeit anderen erwachsenen Bezugspersonen gegenüber. Also nur um mal so ein paar zu nennen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Merkmale an dieser Stelle und wir würden euch an der Stelle gerne mitgeben, im Zweifelsfall lieber einmal öfter nachzufragen, einmal häufiger genau zuzuhören, einen blauen Fleck mehr anzuschauen, einmal häufiger die Polizei anrufen. An der Stelle better safe than sorry zu sein, weil Kindesmisshandlung in Deutschland so unfassbar häufig vorkommt und sie so unfassbar häufig nicht gesehen wird. Und nur weil wir die Beweggründe der Eltern auf rationalen Ebenen vielleicht an manchen Stellen mehr oder weniger herleiten können, heißt das nicht, dass irgendwas von dem, was da passiert, okay ist.
Das ist ja wirklich wie der Titel von dem Buch von Zorkos, ne?
Ja.
Was war das nochmal?
Deutschland misshandelt seine Kinder.
Ich wusste gar nicht, dass das so viel ist.
Das ist ein unglaubliches Thema. Er spricht in dem Buch auch darüber, wie unser System an der Stelle versagt.
Ich glaube, das Buch kaufe ich mir mal.
Mach das. Lasst uns gerne wissen, wie euch unsere heutige Folge gefallen hat, was ihr so zu dem ganzen Fall von Carolina denkt. Und ja, ob ihr euch noch mehr Informationen zum Thema Kindesmisshandlung, Kindeswohlgefährdung wünscht, ob ihr wollt, dass wir da noch genauer drauf eingehen. Da gibt es unglaublich viele Informationen, wahnsinnig viel, über das man diskutieren kann, nicht nur psychologischer Natur, aber auch noch psychologischer Natur. Genau, gebt uns da gerne Feedback und ansonsten passt bitte auf euch auf, seid lieb zueinander.
Und wir sagen
Tschüss!